Smalltalk. Wir tauschen Sätze wie Münzen, schön abgegriffen und noch genauso viel wert, von Mund zu Mund gereicht, Erholung beim Geprägten, Zungenschonung, das Gewetzte ausgesetzt.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Kostprobe. Nennen wir sie doch einfach Smalltalk. So wie den neuen Gedichtband von Dagmar Leupold, der 2025 im Verlag Jung und Jung in Salzburg erschienen ist und den wir in dieser Kostprobe vorstellen. Dagmar Leupold wurde 1955 in Lahnstein geboren, ist dort und in Mainz aufgewachsen, hat in Marburg und Tübingen studiert, als Deutschlehrerin und Redakteurin in Florenz gearbeitet, war Stipendiatin und Dozentin in New York, hatte Lehraufträge an Unis in München und Bamberg, das Studio Literatur und Theater der Universität Tübingen geleitet und war geschäftsführende Vorsitzende des Deutschen Literaturfonds. Vor allem aber hat sie 11 Romane und 5 Gedichtbände geschrieben, wenn ich richtig gezählt habe. Von den 11 Romanen wurden 3 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Dagmar Leupold, Gedichte haben Sie Ihr Leben lang begleitet, sicher als Leserin, aber auch als Autorin. Und Ihr erstes Bändchen, das Format war, glaube ich, noch nicht sehr groß, das kenne ich, die Hefte fast der Pfaffenweiler Presse von 1988. Was haben Sie als erstes überhaupt geschrieben? Wie viele von uns in der Pubertät, Herzschmerz, Liebesabfuhr, Gedichte und sind dann irgendwann rübergewandert zur Prosa oder wie war das?
Genau so, also die ersten Gedichte zeitgleich mit den ersten Pickeln, aber damals eben auch so kleine Geschichten, Kurzgeschichten und sogar ein Theaterstück, obwohl das eigentlich keine große Affinität von mir ist. Weder gehe ich besonders häufig ins Theater, also Schauspiel, noch habe ich je einen Theatertext veröffentlicht, aber es war trotzdem eines der ersten wirklich abgeschlossenen Manuskripte, das nie das Licht der Welt erblickt hat, zu Recht, würde ich heute sagen. Und ich habe tatsächlich lange geglaubt, dass mir außer der Form Gedicht kein weiteres zur Verfügung steht. Das Kompakte, das Konzentrierte, das Kondensathafte, das auf einen Punkt bringen müssen, es enorm zu verdichten und sehr viel erschließendes Lesen zu ermöglichen, hat mich eigentlich immer am stärksten angezogen. Der Bruch oder der Übergang zur Prosa geschehen, das, als ich nach 12 Jahren Abwesenheit nach Deutschland zurückkam, also von Amerika nach München und New York nach München gezogen bin, das nur noch erzählerisch zu bewältigen war, so eine Art vorläufiges Resümee. Und daraus ist dann tatsächlich der erste Roman entstanden und eine 25-jährige Auszeit mit der Lyrik, wohlgemerkt nur als Autorin, nicht als Leserin. Zwischendurch sind kleinere Sachen erschienen, sozusagen auf Geheiß, nicht weil ich selbst entschieden hatte, ich will mal wieder Gedichte schreiben. Und ich kann mir selber nicht so richtig erklären. Ich hatte einfach das Gefühl, die Lyrik will mich nicht, die lässt mich nicht. Und das hat eben die von Ihnen schon genannte Serie von Romanen, von erzählerischen Projekten vielleicht ermöglicht. Erst wirklich so in dem Jahr 22, sprich mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs, habe ich plötzlich gespürt, die einzige Form, mit der ich mich dazu verhalten kann, sind Gedichte. Ich war auch nicht mehr in diesem Lehrbetrieb so eingespannt. Das mag auch dazu beigetragen haben.
Das finde ich jetzt, Entschuldigung, wenn ich dazwischen quatsche, hochinteressant, dass Sie, weil spontan hätte ich gesagt, das ist eher dann als Ukraine-Krieg der Anlass dann ja zum Essay, zum vielleicht zur Kurzprosa, aber auf jeden Fall zur Prosa, zum Wutanfall, zum Einspruch, aber nicht zum Gedicht. Ja, das wundert mich, dass das ausgerechnet zum Gedichteschreiben geht und verführt hat.
Ja, also mit Essay haben Sie recht, das habe ich damals auch in ein Essay geschrieben über die rhetorische Aufrüstung. Also das lag wirklich sehr nahe, das stimmt. Aber ich glaube, gerade weil es diese rhetorische Aufrüstung in der politischen Rhetorik, aber nicht nur, auch in der medialen gab, habe ich gewusst, ich kann nur sozusagen über einen Umweg, meine Begrifflichkeit ist es, sozusagen Konterbande, also direkt ansprechen lässt sich das nicht, ohne nicht selber wieder in die Falle sozusagen des superlativischen, semantischen Wortfelds für Gewalt, für Krieg, für Schreck und so weiter zu tappen. Deswegen ist der Titel ja auch sehr programmatisch geworden. Smalltalk, also über Beiläufigkeit das Schreckliche angehen, über scheinbare Verschiebung ins Nebensächliche unter Ausnutzung der Metaphorik der Meteorologie. Ja, Niederneigung zum Niederschlag, Wolkenfront. Auch die Meteorologie ist durch und durch militarisiert. Ja. Und ich habe gemerkt, dass das mir nur möglich war in Gedichten, zumal in der Kombination, das machen wir ja alle durch, also wir erleben diese Schrecken relativ unmittelbar mit, auch wenn sie uns nicht betreffen, gehen sie uns an, weil wir eben binnen Sekunden über alles erfahren und es keine Zeit zum Verstoffwechseln gibt. Und gleichzeitig leben wir unsere friedlichen, banalen, alltäglichen, schönen Leben einfach weiter, ja. Und es war immer schon mein Lebensthema, das auch in die Doktorarbeit einging, das Oxymoron. Also die Gleichzeitigkeit sich eigentlich ausschließender Zustände, würde ich es modern übersetzen. Und das ging nur in dieser geballten Gedichtform, die diese Kollision für mich besser repräsentiert als ein erzählerisch-analytisch ausgebreiteter Text in Prosa. Bilder. Drastisch heißt wirksam. Am liebsten rissen wir die schützenden Folien über den wie Fragezeichen gekrümmten Leichen noch fort. Freilich die Lider so verschlossen, dass uns der Blick der entsperrten Augen nicht trifft. Schauen wollen wir, nicht sehen. Bilder. Drastisch heißt wirksam. Am liebsten rissen wir die schützenden Folien über den wie Fragezeichen gekrümmten Leichen noch fort. Freilich die Lider so verschlossen, dass uns der Blick der entsperrten Augen nicht trifft. Schauen wollen wir, nicht sehen. Lamento. Nicht nachts schläft die Vernunft, sondern am helllichten Tag, beim Feiern der Schlachtfeste. Verzehr, Verkehr an allen Kreuzungen der Kugel, die wir an Kanonen verfüttern und an Ganoven. Vor Sodbrennen, Heartburn, liegen wir wach und dichten, leckgeschlagen. Lamento. Nicht nachts schläft die Vernunft, sondern am helllichten Tag, beim Feiern der Schlachtfeste, Verzehr, Verkehr an allen Kreuzungen der Kugel, die wir an Kanonen verfüttern und an Ganoven. Vor Sodbrennen, Heartburn, liegen wir wach und dichten, leckgeschlagen. Welt unter. Kiew, Mai 2023. Der Mann, erschöpft, hängt in den Seilen des Boxrings. Im Flutlicht glänzt, kostbar, der Schweiß und auch die frische Wunde an der Stirn. Gerade hat er gesiegt. Dafür gibt's hier in den Blutbahnen der Stadt, den Gängen, auf den höllentiefen Rolltreppen und Bahnsteigen, johlenden Applaus der Unterirdischen. Darüber Krieg. Soldateska. Von Tal zu Tal hallt das Heulen der Hunde durch die Nacht. Hungrig sind sie, so hetzen sie besser. Wer Zwingern entspringt, ist auf Scharmützel aus, den Jägern willfährig ergeben. Die Jäger hatten sich einst als Weidmann getarnt, hoffnungsgrün, jetzt weiden sie sich am Blut der auf Geheiß Gerissenen, die Herzen schusssicher versiegelt unter Flaggenflachs.
Titel Smalltalk, Sie haben jetzt eine Bedeutungsrichtung beschrieben. Ich sehe eine andere, also für mich, wenn ich die Gedichte und den Titel lese, die deutlich kritischer ist, nämlich, dass wir ja halt Smalltalk betreiben, da wo wir ernsthaft reden müssten und ernsthaft mit den Dingen umgehen müssen und sie nicht vielleicht mit einem empörten Zungenschlag oder mit einer wütenden Geste dann doch wieder abtun. Was jetzt auf einer Party oder bei einem Essen oder was weiß ich.
Ja. Wir haben beide recht, glaube ich. Ja. Natürlich ist der Smalltalk verwerflich. Und deswegen gibt es eben diese Gleichzeitigkeit in dem Band. Ja. Da wird ja sehr ernsthaft über Krieg und die Schäden, die Gewalterfahrung verursacht, nachgedacht und die Gewalterfahrung der Liebe antut und so weiter. Aber gleichzeitig soll es tatsächlich eine Würdigung sein von einem bestimmten zivilisierten menschlichen Miteinander, das in den Manifesten, Dialogen natürlich nichts zutage fördert, banal ist, aber was latent damit sozusagen transportiert wird, die Empathie, das Mitgefühl, das noch so kurzweilige Interesse am Gegenüber, am Gesprächspartner, an der Gesprächspartnerin, das ist für mich eben auch drin, wie in dem titelgebenden Gedicht, also dieses Gewetzte auszusetzen, nicht nur das Sprechen zum Angreifen zu benutzen, sondern auch zu einer mal festeren und mal lockereren Verbindung mit dem Menschlichen.
Ein kleiner Einwand, oder nee, es ist mehr eine Ergänzung als ein Einwand. Das Phänomen der Gleichzeitigkeit betrifft aber, bleiben wir mal bei dem Beispiel Ukraine-Krieg, nicht nur uns jetzt im Westen, die 2000 Kilometer davon entfernt sind, dass wir gleichzeitig ja stark affiziert davon sind, aber gleichzeitig auch mit unserem stinknormalen Leben, auch mit den guten und fröhlichen und tollen Seiten weitermachen können. Das gibt es nicht nur bei uns, sondern das gibt es auch in der Ukraine. Ja, wenn wir Fernsehbilder sehen, ist ja das Verblüffende, dass es diese Gleichzeitigkeit eben auch vor Ort gibt. Diese Gleichzeitigkeit gibt es mitten im Krieg. Und ich weiß ja nicht, vermutlich haben Sie auch mit älteren Leuten, Erwachsenen, hätte ich fast gesagt, aus der Kindheitsperspektive geredet, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Und auch da gibt es diese Gleichzeitigkeit zwischen höchstem Schrecken und auf der anderen Seite vielleicht wunderbaren Verliebtheiten oder Landschaftserlebnissen. Und
absolut,
so
das ist sozusagen anthropologische Konstante, so ist das ja. Und ich war in der Ukraine, in einem sehr unbetroffenen Teil der Ukraine, in Uschhorod, also im extremen Südwesten. Aber selbst da war das natürlich spürbar und besichtigbar, weil die Luftalarme zentral sind, egal wo die ausbrechen. Und das ist völlig richtig und kann es natürlich nur aus der Perspektive der relativ Unbetroffenen schildern. Also ich habe auch dort immer die Unterscheidung gemacht, wir sind nicht betroffen, im Sinne, wir sind nicht in Gefahr, wir sind nicht in Lebensgefahr, aber es geht uns an. Also auch das vielbeschworene Europa, ja, dazu gehört die Ukraine. Es geht mir als Bürgerin, als Mensch und als Europäerin an. Das ist natürlich nochmal ein viel, viel stärkerer Kontrast und eine größere Kollision in den Ländern selbst, in denen im Moment Krieg herrscht und es gibt 130 bewaffnete Konflikte. Begegnung. Auf dem Rotkreuzplatz Pfadfinder, unsicherer Gang auf zu dünnen Beinen, Halstücher in Rot-Gold, Rosen in den Händen, die sie an Passanten verteilen, mit Segenswünschen vom lieben Gott. Die Rose, vaterlos, auf meiner Fensterbank, atmet ganz alleine, tief im Sog des Blütenstrudels, kein Evangelium, kein Geist, nur Rose, nur Durst. Horizontale, vertikale. Krefeld Hauptbahnhof. Vor dem Haupteingang der Caritas, günstig einkaufen, liegt er langgestreckt, die geschundenen Füße abgelegt wie Unrat, das Gesicht verrußt, die Haare zum Kissen verfilzt, darauf gebettet der Kopf. Er sinkt, während an ihm vorbei der aufrechte Gang geübt wird, mit geheftetem Blick. Solche Angst vorm Stolpern. Horizontale, vertikale. Krefeld Hauptbahnhof. Vor dem Haupteingang der Caritas, günstig einkaufen, liegt er langgestreckt, die geschundenen Füße abgelegt wie Unrat, das Gesicht verrußt, die Haare zum Kissen verfilzt, darauf gebettet der Kopf. Er sinkt, während an ihm vorbei der aufrechte Gang geübt wird, mit geheftetem Blick. Solche Angst vorm Stolpern. Nachbarn. Gespräche in C-Dur, die Tonleiter stabil beim Auf und Ab der Stimmen. Nichts wird gesagt über das Wetter hinaus und das Lob der letzten Mahlzeit. So gestärkt trennt man sich wortreich. Durch Verschwendung gegen Verarmung gefeit. Nachbarn. Gespräche in C-Dur, die Tonleiter stabil beim Auf und Ab der Stimmen. Nichts wird gesagt über das Wetter hinaus und das Lob der letzten Mahlzeit. So gestärkt trennt man sich wortreich, durch Verschwendung gegen Verarmung gefeit. Smalltalk. Wir tauschen Sätze wie Münzen, schön abgegriffen und noch genauso viel wert, von Mund zu Mund gereicht, Erholung beim Geprägten, Zungenschonung, das Gewetzte ausgesetzt.
Das ist vielleicht das größte Thema, Krieg, Gewaltförmigkeit der Welt, undemokratische Brutalitäten, das Recht des Stärkeren. Es gibt auch Gedichte, also sehr viele sogar, die im weitesten Sinne von Natur reden. Das kann Natur selbst sein, das kann das Wetter sein oder einfach Orte, auch Landschaften. Ja. Und es gibt so ein paar, gar nicht so viele, so existenzielle Tupfer. Die Gedichte sind fast alle kurz, sehr kurz, bis eine Zeile. Ist das, Dagmar Leupold, gemäß? Waren die früheren auch so?
Ja, ich neige ganz bestimmt zu sehr kurzen Formen, auch in der Prosa. Ich habe noch nie so einen Schinken geschrieben, ja, von 500 oder mehr Seiten. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass meine Vorstellung von Lesen, auch als Leserin, ich bin ja mindestens so sehr Leserin wie Autorin, mit der Möglichkeit des erschließenden Lesens zu tun hat. Das heißt, ich möchte nichts mitgeteilt bekommen, wenn ich lese. Aber natürlich möchte ich es auch nicht machen, wenn ich schreibe. Für mich ist ein literarischer Text ein Erfahrungsraum. Ich darf was erfahren, wenn ich lese. Ich bekomme nichts mitgeteilt. Die Reaktion auf Mitteilung ist Kenntnisnahme. Die Reaktion auf das Angebot, du darfst hier etwas erfahren, ist Anteilnahme. Und das ist das, was mich interessiert. Und deswegen ist es niemals so ausbuchstabiert, dass es sozusagen einen Mitteilungs- oder Botschaftscharakter bekäme.
Es sind das Gegenteil eigentlich, was Björn Heyer formuliert hat. Der hat irgendwie von wortmächtig geredet. Es sind Gedichte, die genau als Gegenteil funktionieren. Sie sind fragil, angreifbar. Manche, das habe ich, glaube ich, in der Kritik gelesen, wirken so ein bisschen wie eine poetische Journaleintragung, die Aussagen eher selbst zweifelnd, als seien sie in Klammern eben auch geschrieben, halbwegs fragend und formulieren ganz sicher keine Sicherheiten. Ich zitiere sie: aus einem Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht heraus habe ich zu schreiben begonnen.
Ja, das ist richtig. Wir sind ja sozusagen einerseits mit Sprache bewährt, und andererseits versagt sie so oft und ist eher ja nicht aufdeckend, sondern zudeckend unterwegs. Und das ist ein wirklich äußerst komplexes Material. Also ich betrachte es ein bisschen wie ein Bildhauer, stelle ich mir vor, Holz oder Stein betrachtet, als ein Material, das natürlich auch eine gewisse, also erstens trägt es selber Spuren, unabhängig von denen, die ich ihm zufüge, und hat natürlich auch, es gibt was, was man mit Sprache nicht machen kann, so wie es Dinge gibt, die man aus Stein oder Holz nicht machen kann. Und damit umzugehen, also es ist für mich dann wirklich ein Prozess des Abringens, ja, der Spurenkollision zwischen Material und mir. Also immer so ein bisschen im Sinne auch der Bachmannschen Poetikvorlesungen, wo sie davon spricht, dass die Suche nach der richtigen Sprache verbunden sein muss mit einem mehrtausendjährigen Verstoß gegen die schlechte Sprache, ja, die uns ja alle auf der Zunge liegt. Insofern glaube ich überhaupt nicht an Authentizität, sozusagen, was man ohne Nachdenken und spontan von sich gibt, ist irgendwie genuiner. Im Gegenteil, das ist das Soufflierte. Und deswegen ist das für mich wirklich ein sehr mühsamer Prozess. Ich erinnere mich an ein ganz frühes Gespräch mit einem Kritiker über ein Lyrikband. Und da habe ich gesagt, das ist für mich das Bild, wie Vogeleltern ihre Jungen füttern. Die müssen das ja hochwürgen und das ist überhaupt nicht schön. Das ist kein schöner Vorgang, auch kein ästhetischer Vorgang. Mühseliger, das ist eigentlich für mich eher die Beschreibung dieses Vorgangs, Gestaltungsvorgangs. Und da ist eben auch das Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht erstmal sehr ausgeprägt. Und ich muss mich dann irgendwie durchsetzen, ja. Der Zungenschlag muss sich durchsetzen. Je und je geliebet. Hört das einmal auf, so wie die Augen nachlassen und die Ohren? Oder muss ich noch immer mit allem rechnen? Das Herz, stur wie ein Metronom, Takt um Takt, Gebet um Gebet, sind vorgeschlagen. Ich stolpere hinterher, schiefe Zeilen entlang meiner Liebespartitur. Je und je geliebet. Hört das einmal auf, so wie die Augen nachlassen und die Ohren? Oder muss ich noch immer mit allem rechnen? Das Herz, stur wie ein Metronom, Takt um Takt, Gebet um Gebet sind vorgeschlagen. Ich stolpere hinterher, schiefe Zeilen entlang meiner Liebespartitur. Abdankung. Freiwillig ist die Liebe nicht ins Exil geflohen. Oder doch? Die Königin glaubt nicht mehr an ihr Reich und hinterlässt es geordnet. Gebahnte Wege, gebannte Lust. Rabatten von Trennung und Tod säumen die sandigen Wege, deren Staub die Augen reizt. Der verschenkte Blick trifft längst nicht mehr auf freudige Erwartung. Sag, wie man dem Wasser trauen kann, ohne Kiemen und der Luft ohne Flügel. Ich höre. Sag, wie man dem Wasser trauen kann, ohne Kiemen und der Luft ohne Flügel. Ich höre. Kippe, wippe. Für Enea, für Lupo. Sie schaukeln sich heiser, bei jedem Flug gen Himmel ein Schrei, vor Freude der Haftung entkommen zu sein und den Eltern. Irgendwann werden sie wachsen, die Flügel, spätestens dann, wenn etwas kippt. Schöner Irrtum der Fliegenden. Beharrt auf ihm. Kippe, wippe. Für Enea, für Lupo. Sie schaukeln sich heiser, bei jedem Flug gen Himmel ein Schrei, vor Freude der Haftung entkommen zu sein und den Eltern. Irgendwann werden sie wachsen, die Flügel, spätestens dann, wenn etwas kippt. Schöner Irrtum der Fliegenden. Beharrt auf ihm.
Was hat da in den letzten paar Jahren Gedichte schreiben bedeutet für Sie im Gegensatz zum Prosaschreiben?
Vielleicht eine graduell höhere Intensität. Es ist für mich kein kategorialer Unterschied. Die Spracharbeit ist für mich auch im Prosatext immer das Wichtigste. Aber ein Gedicht hat doch nochmal eine höhere Durchschlagkraft im Leseakt. Ja, es entwickelt die ja erst im Leseakt. Und das spüre ich auch, wenn ich die selber lese. Ja, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich sie schreibe. Die notwendige Verkürzung, das notwendige Konzentrat, das für mich eben ein Gedicht ist, ist vielleicht nochmal eine etwas radikalere Arbeit an der Sprache als im Prosatext, wo es natürlich auch mal Erholungsphasen geben muss. Es muss auch mal was sozusagen weiter erzählt werden und ein Geländer irgendwie für die Lektüre entstehen. Das sind auch schöne Aufgaben, aber doch ein bisschen anders geartete.
Ich habe vermutlich nicht genau genug gelesen, um es mit Sicherheit sagen zu können, aber wenn ich Cum Granosalis, das richtig sehe, ist es so, dass diese kurzen Gedichte keine klassischen Kurzformen, also Anagramm, Epigramm und so weiter, zur Form nehmen, sondern einfach freie, kurze Gedichte sind. Sehe ich das richtig oder gibt es doch ein Haiku oder was auch immer?
Ich habe tatsächlich ein paar Haikus mal geschrieben, auch weil ich das mit Studenten sozusagen als Thema hatte und natürlich selber produziert habe. Aber Sie haben recht. Also ich bin schon eine sehr begeisterte Benutzung des Formsteinbruchs, ja, den wir nach nicht mehr zwingenden normativen Poetikzeiten eben betreten dürfen. Ja, und das empfinde ich als große Freiheit. Gibt vereinzelt, also habe ich mal ein, zwei Sonette geschrieben, weil auch die Auseinandersetzung natürlich mit einer strikten Formvorgabe durchaus Freude machen kann. Aber im Großen und Ganzen ist es eher so ein, so stelle ich mir Improvisieren in der Musik vor, ja, dass dann so ein Gefühl sich einstellt, so ist es gut, so ist es zwingend, auch wenn es keine Formvorgabe gibt. Also Beispiel fällt mir ein, das kürzeste Gedicht, glaube ich, im Band Liebesdepesche, ein schönes altes Wort für Telegramm, wo dann eben auch diese Querstriche sind, nimm dich meiner Gespenster an, please. Also diese unglaubliche Verknappung, die im Telegramm eben zu eigen ist, da war das mal die Formvorlage, ja. Aber so im Großen und Ganzen bin ich auch nicht gut. Also ich kenne das, ich weiß, wie man Versmaß bestimmt und so, aber sozusagen das als in der Produktion einzusetzen, in der Analyse kein Problem, aber in der Produktion fremdel
ich. Ich denke, die meisten oder doch sehr viele Autoren, Autorinnen denken schon beim Prosaschreiben auch an Leserinnen, an Leser. Wie ist es, wenn sie Gedichte schreiben? Ist ganz weg. Wer die lesen könnte, wer die wie verstehen könnte, oder denken Sie dann doch an, sagen wir es mal, germanistisch Rezipienten?
Nein, für mich ist Literatur eine Sonderform von Kommunikation. Das heißt, so Sätze, wie ich von vielen Kolleginnen und Kollegen höre, ich schreibe eigentlich nur für mich oder so, die habe ich nie, also ein Wortsinn kann ich nachvollziehen, aber ich verstehe sie nicht. Ich bin doch auch in Personalunion Leserin und Schreiberin, und das ist für mich eigentlich auch das Lesen ist ein hochproduktiver Akt, ja, eben dieses Erschließen Lesens. Und ich wende mich an jemand, nicht an jemand Konkreten, ja, aber ich wende mich sozusagen an, wunderschönes Wort, das glaube ich in keiner anderen Sprache gibt, an Mitmenschen. Also diese Mitmenschlichkeit, von der die Sprache am stärksten zeugt, ja, dass wir so hochentwickelte Sprachen haben, das finde ich einfach ein Wunder, immer wieder. Und in diesem Material so finden wir uns ja wieder als Leserinnen und Autorinnen. Es gibt einen wunderbaren kleinen kurzen Text von Walter Benjamin in Einbahnstraße, der heißt Si parla italiano, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, wo das nochmal, also auch formal wunderschön gezeigt wird. Der Protagonist sitzt auf einer Bank nachts ganz alleine, hat große Schmerzen, Leser erfährt nicht warum, und da setzen sich zwei junge Frauen, junge Mädchen in seine unmittelbare Nähe und flüstern auf Italienisch. Er merkt dann an, dass sie hätten gar nicht flüstern brauchen, weil er das Italienisch gar nicht mächtig ist. Aber, so ungefähr geht der Schlusssatz, er habe den Eindruck, es lege sich auf die schmerzende Stelle ein kühlender Verband. Also der Satz selber ist sozusagen der Verband. Und da habe ich immer gedacht, das ist sozusagen die Sprachlichkeit selbst. Ja, da sitzen zwei und unterhalten sich, und das ist sozusagen dann die Lingua Franca, in dem Fall ist Italienisch, die können alle, ja. Keiner Zunge fremd, heißt es in Haydns Schöpfung. Also diese keine Zunge fremd Idee, ja, der hänge ich an.
Letzter Punkt, letzte Frage. Der Gedichtband ist 2025 im Frühjahr, glaube ich, ja, erschienen. Was passiert jetzt mit dem Gedichteschreiben? Schreiben Sie weiter? Haben Sie noch weiter geschrieben?
Im Augenblick bin ich frisch entbunden. Zwei Bücher, habe ich das Gefühl, ich muss mich nicht gleich wieder reproduzieren. Also es gibt eine ganz, ganz vage Outline sozusagen für ein neues Projekt, was aber vielleicht dann doch eher so in dem Bereich, wie es ein einziges Buch von mir ohne Genrebezeichnung geschafft hat, Destillate, also eine Mischung aus sehr, sehr kurzer Prosa und Gedichten, also solche hybriden, bastardischen Formen liegen mir, und das könnte sein, dass es wieder sowas wird, aber noch zu früh. Lämmchen. Zwischen blühendem Knoblauch starksen sie herum, die Beine einander im Weg. Wollig, wonnig. Noch 6 Wochen bis zur Ostermahlzeit. Dann werden sie im Namen Gottes zum Agnus Dei. Lämmchen. Zwischen blühendem Knoblauch starksen sie herum, die Beine einander im Weg. Wollig, wonnig. Noch 6 Wochen bis zur Ostermahlzeit. Dann werden sie im Namen Gottes zum Agnus Dei. Kalabrien. Schroff, wie die Felsen abstürzen, dickes Fell aus Wald, sie fallen weich. Die Straßen hat ein Schulkind ungefähr gezogen, sie gehören sich eigentlich nicht in dieser Urwelt, von Erdbeben immer wieder neu geplant. Klöster und Burgruinen, letzte Zähne aus bisslosem Stein, darüber Bougainvillea, blühendes Leben in allen Farben des Bluts. Hier waltete die Tektonik, anderswo waltet der Mutwille. Auf längst versöhnten Erdplatten wird Geschichte zum Verhängnis, in allen Farben des Bluts. Suvereto Freilichtbühne. Das Hundekonzert verklingt, wenn die Hähne sich melden, Schichtwechsel. längst abgetreten die Fledermäuse, Choreografen der Dämmerung. Jetzt, gerade hell, hört man erste Wäscheleinen, wie sie beim Ziehen in den rostigen Angeln quietschen und dann, schwer beladen, schweigen.